wüsste, solange ich renne und schwitze und mein Herz pumpt und ich schnaufe, dann bin ich am Leben und dann bin ich stark. Wirst einfach geschüttelt, so richtig durchgeschüttelt. Irgendwie so ein bisschen verarscht von meinem eigenen Körper.
Shit, wie weiter? Der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Schön, bist du dabei. Mein Name ist Tobias Grimm. Deine Überlebenschancen stehen bei etwa 5%, hat es geheissen, 2013, als Martin Inderbizin anfangs 30 eine seltene Krebsdiagnose bekommt. Mitten im Leben, seit ein paar Monaten, ein Doktortitel in Neurowissenschaften im Sack. Das heisst, der Martin hat 4 Jahre lang geforscht, wie unser Hirn so tickt. Wo hocken die Emotionen? Was ist mit dem Stress bei Krisen? Und wie reagiert das Hirn eigentlich auf Angst? Ausgerechnet die Ecken im Hirn, die jetzt auf Hochtouren laufen. Der Martin ist mit dem Tod konfrontiert. Und hier nimmt die Geschichte eine Wende, die mich irgendwie tief berührt. Noch zumindest in der Chemotherapie meldet sich der Martin für einen Triathlon an. Ein Protest gegen die Statistik zum Trotz für das Leben. Das ist jetzt rund 12 Jahre her. Und heute sagt er selber, wir sollten weniger Angst haben vor dem Sterben, als davor nicht gelebt zu haben. Das klingt richtig gut. Und mich nimmt es Wunder, wie kommen wir dorthin? Erst recht mit einer Geschichte, die so um Leben und Tod geht, wie sie Martin hat erlebt. Shit, wie weiter, wenn der eigene Tod an die Türen klopft. Der Martin Inderbizin hat ihm bis heute nicht aufgetan. Schön, bist du dabei. Erzählst mir aus deinem Leben und davon, was deine Geschichte mit dir hat gemacht. Ganz herzlich willkommen, Martin.
Lieber Tobias, danke vielmals. Schön, dass ich da bin.
Kannst du mich mal mitnehmen in den Moment, wo du die Diagnose hast bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs? Magst du dich erinnern, was ist dir in dem Moment durch den Kopf?
Ich glaube, im Moment, wo ich es erfahren habe, ist noch nicht so viel durch den Kopf, weil ich eigentlich gar nicht gewusst, was es ist. Also du kommst irgendwie mit, es ist nicht gut, es ist bösartig und denkst, hey, fuck, also klar, du bist geschockt. Der richtige Schock ist bei mir eigentlich erst gekommen, als ich googeln und gemerkt habe, ups, das, also der Arzt hat mich zwar noch gewarnt, ich soll das nicht machen, aber als Wissenschaftler wollte ich wissen, was das ist. Ich habe das gemacht und ich habe gemerkt, ich sei im falschen Film. Also ich habe wie Suchresultat gefunden, Studien gesucht und gefunden und einfach gesehen, hey, das ist wirklich nicht einfach irgendwie ein einfacher Krebs, also wenn es das überhaupt gibt. Sondern es ist einer der schlimmsten, was es gibt. Und es war extrem surreal gewesen, weil ich topfit war, jung, 32 und gleichzeitig. Du liest, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich lese etwas, was gar nicht, es ist gar nicht über mich. So ein bisschen, das, ja, und gleichzeitig bricht natürlich eine Welt zusammen und hast einen riesen Schock, fängst an zu brüllen und denkst, das kann gehen. Also du kannst es wie nicht fassen. Es ist noch recht schwierig, das in Worte zu fassen, weil es ist so ein starkes Gefühl und so eine Achterbahn, dass wirst einfach geschüttelt, so richtig durchgeschüttelt.
Was hat das mit deiner Welt gemacht?
Es hat ganz viel gemacht. Es hat kurzfristig Sachen verändert, es hat natürlich auch langfristig Sachen verändert. Ich glaube, etwas vom Ersten, was es gemacht hat, ist, ich mag mich noch gut erinnern, ich bin mit einem meiner besten Freunde, sind wir ein Bier getrunken und haben gesagt, hey, look, wenn jetzt einer kommt und mir einen Koffer mit Geld auf den Tisch legt, das hat nicht mehr die gleiche Bedeutung wie vor einer Woche. Und klar, ich könnte mir mit dem Geld irgendwie ein Treatment kaufen, whatever, aber ich habe wie dort gemerkt, wow, also Zeit ist so viel mehr kostbar als ein Koffer von Geld. Und klar, mit Geld kannst du Zeit kaufen oder kannst du eine Bequemlichkeit kaufen. Aber was als erstes wirklich gemacht hat, ist so merken, hey, die Lebenszeit. Und das ist so kostbar, wenn du plötzlich liest, hey, 3 Jahre, also 95% von den Leuten, die das haben und ich, sind nach 3 Jahren nicht mehr rum. Also 3 Jahre ist so ein bisschen das gewesen. Ich denke dann, okay. Und dann, was mache ich noch? Das war so ein bisschen der, ja. Also, Es tut total deinen Fokus verändern und gleichzeitig macht es natürlich auch emotional ganz viel. Also es ist ein Trauma, ein traumatisches Event und ich habe das natürlich lange verdrängt oder das Gefühl gehabt, du hast die Einleitung gesagt, ja, ein Marathon oder was, ein Triathlon ist damals gewesen, habe ich mich angemeldet. Das ist schlussendlich, wenn ich das heute schaue, ist eine Angstreaktion gewesen, oder? Das ist von außen gesehen, das mega so, wow, die Hollywood-Story, aber schlussendlich habe ich einfach mega Schiss gehabt und ich habe gewusst, solange ich renne und schwitze und mein Herz pumpt und ich schnaufe, dann bin ich am Leben und dann bin ich stärker. Und das ist eigentlich wie ein Wegrennen gewesen, vom Krebs weg oder auch ein Hinrennen zum Leben hin, aber schlussendlich ist es einfach mein Weg gewesen, um mit dieser Angst umzugehen können, mit dieser Todesangst, die du halt hast, ja.
Du hast zwar nicht genau gewusst, was das ist, was du hast. Für das hast du als erstes gegoogelt. Du gleich hast auch viel gewusst, was in deinem Körper abgeht. Oder zumindest, was dabei in deinem Hirn abgeht. Als Neurowissenschaftler, der dich fest genau mit diesen Themen hast auseinandergesetzt hast. Zum Beispiel mit der Angst, mit dem Stress, mit diesen Sachen, wo du dort voll bist rein katapultiert worden. Was hast du in diesem Moment über das Leben gelernt, wo du mit dem Tod bist konfrontiert worden?
Es sind vielleicht wie zwei Fragen, in denen du jetzt da ansprichst. Also das eine ist so, du weißt, was jetzt im Hirn passiert. Oder? Ich habe ja ironischerweise meinen Doktor geschrieben über die Amygdala, das ist das Angstzentrum und die ganze Stressreaktion und wie das sich auswirkt aufs Lernen und aufs Verhalten und alles. Und so, das ist so die eine Seite, wo ich gewusst habe, okay, jetzt, das ist jetzt eigentlich der PhD in real life, sozusagen. Oder? Und gleichzeitig gemerkt, ich weiss jetzt, was da oben in dieser Kokosnuss abläuft, aber ich kann nichts dagegen machen. Ich bin dem wie ausgeliefert. Und wenn du fragst, okay, was hast du über das Leben gelernt? Ich glaube, ich habe dort wie, also man lernt natürlich in so einer Geschichte ganz viele Sachen. Es ist nicht nur etwas, aber dort am Anfang habe ich wirklich einfach gelernt, du kannst noch viel wissen, aber das bringt dir nicht unbedingt sehr viel. Also ich habe genau gewusst, was jetzt passiert im Hirn, was jetzt da in dieser Krise abläuft, aber ich war völlig überfordert gewesen. Und Wissen anwenden ist ein riesiger Unterschied. Und da kannst du noch einen PhD haben oder whatever. Es nützt dir einfach nichts, sondern du musst wieder in einem Rehab-Programm musst irgendwie Schritt für Schritt lernen, das Wissen anwenden und in kleinen Schritten im Ausprobieren merken, was funktioniert und was nicht. Und das ist, denke ich, etwas vom Wichtigsten, was ich in den letzten 13 Jahren gelernt habe oder auch in all meiner Arbeit irgendwie probiere rüberzubringen. Du kannst noch viel schlaue Bücher lesen und in einen Workshop gehen, so. Aber schlussendlich musst du rausgehen ins Leben und musst es ausprobieren, musst die Amygdala mal kennenlernen und schauen, was da passiert, wie sich das anfühlt und aushalten und dort wird es spannend, finde ich. Dort ist so, wo die Veränderungen und der Aha-Moment sich verstecken und wo es auch schön ist, weil du plötzlich merkst, okay, die Situation ist zwar immer noch ein Zeich und ich bin nicht jetzt irgendwie über den Berg, aber irgendwie kann ich besser damit umgehen oder ich kann mein System irgendwie besser stabilisieren.
Kannst du mich noch mal mitnehmen so in die Zeit, wo du vorhin so hast umrissen, wo die Diagnose ist gekommen, ja, 3 Jahre, hast du gesagt, hey, viel, noch zu leben, 95%. Wie ist dir mit dieser Angst auch vor dem Sterben gegangen, in dieser Situation oder in dieser Zeit?
Ganz am Anfang vor 13 Jahren war der Angstmoment sehr intensiv und dann aber auch sehr kurz. Weil ich dann in einer Naivität sehr schnell gesagt habe, ich sterbe an dem nicht. Ich habe jetzt sehr schnell und wirklich nicht nur oberflächlich, sondern einfach gesagt, hey, ich schaffe das und irgendwie geht es, ich bin jung und fit und das schaffen wir. Ich hatte aber so Angstmomente gehabt später in der Geschichte, vielleicht so 2-3 Jahre nachher, wo das erste Mal der Krebs zurückgekommen ist und ich habe gerade 3 Triathlon abgeschlossen und bin wirklich so fit gewesen wie ein Turnschuh und trotzdem war die Krankheit stärker gewesen. Und das war für mich fast der schlimmere Schock gewesen. Oder auch weißt, die Konfrontation mit der Angst vor dem Tod, weil ich wie gemerkt habe, hey, egal was ich mache, ich habe die besten Ärzte, ich habe die beste Fitness, die ich je hatte in meinem Leben und das Ding kommt zurück. Und das ist noch viel eindrücklicher oder auch beängstigender gewesen als ganz am Anfang, weil ich hatte in dem Moment ja, meine Naivität verloren und bin auch in ein Loch gefallen. Ich bin in eine Depression gefallen. Am Anfang habe ich das ein bisschen ignoriert und dachte, ja, und irgendwann ja, gemerkt, mal, das muss ich angehen, bin ich Therapie, das behandeln und probiert, das irgendwie abzuwählen. Und das waren dunkle Monate gewesen, dass einfach wirklich denkst, okay, also es ist stärker als ich und ich kann nichts machen und das geht jetzt einfach Bach ab. Das ist ganz, ganz schwierig gewesen. Das muss man auch nicht schönreden. Das ist einfach wirklich so ein Moment, wo nicht einfach ist zum Verarbeiten.
Dort bei der ersten Diagnose, du hast vorhin gesagt, hast du dich wie so für das Leben entschieden? Auch ein bisschen es klingt schon ein bisschen trotzig für mich auch. Mhm. Hey, nein, also ich sterbe jetzt nicht an dem. So. Und aus dem heraus hast du dich eben auch für den Triathlon angemeldet. Warum um alles in der Welt hast du dich mit einer Chemotherapie für einen Triathlon angemeldet? Also, für mich klingt das noch ein bisschen nach vielleicht der Vorrennen.
Ich glaube, die Schuld an dem Ganzen ist eigentlich mein Bruder, wenn ich das so sage. Mein Bruder hat ein Jahr voran einen Triathlon gemacht, das erste Mal. Und ich bin das schauen. Damals war ich noch gesund und gefunden, ist noch cool. Und dann ist das passiert und dann bin ich in dieser Chemo und mein Bruder schickt mir ein E-Mail und sagt, hey, schau, Zürich Triathlon, die Anmelde-Seite ist jetzt offen. Und dann ist für mich wie so gewesen, okay. Also es ist gar nicht so irgendwie ein langer Prozess oder wieso, sondern es ist wirklich einfach so, ich bin wirklich, also wörtlich im Triemli an der Chemo gewesen, angehängt, wo das E-Mail gekommen ist. Und ich hatte in der Chemo im Stuhl mit einer Hand das Telefon bedient, weil die andere Hand konnte ich nicht bewegen, weil dort ist die Chemie hineingeflossen und habe das mühsame, lange Anmeldeformular einhändig ausgefüllt. Und das war wirklich so ein Moment von, ich weiß jetzt nicht, was man im Podcast alles sagen darf, aber so, fuck you, Cancer. Also, ich bin jetzt stärker. Das war wirklich so eine richtige Trotzreaktion gewesen. Und auch in dem Sinn sehr befreiend und sehr empowernd. Also es hat sich wie angefühlt, so, ich habe jetzt etwas gemacht, ich habe jetzt wie Ja gesagt zu mir selber und zu meinem Körper und ich bin nicht geheilt gewesen, nachdem ich die Anmeldung abgeschickt habe, aber irgendwie psychologisch oder emotional hat sich wie etwas verschoben. Das war wirklich noch sehr spannend gewesen. So ein Empowerment hat wie stattgefunden. Und dann habe ich gemerkt, okay, das tut mir gut. Also wenn ich jetzt den Fokus auf das lenke, und auch wenn das ein bisschen aus der Wut rausgekommen ist, aber nein, die Trainings und so, dann das hat mir richtig gut getan. Ich habe dann wirklich so, ja, einfach dort in eine extreme, wie soll ich sagen, auch so eine Energie gefunden. Also auch wenn ich, also meine, weißt du, die Trainings am Abend sind natürlich, ich erzähle das auch an verschiedenen anderen Orten oder im Doc-Film. Oder? Das hat nichts mit einem Triathlon-Training zu tun. Aber für mich sind die Details so schön emotional gewesen, weil ich einfach wieder mich auch mit meinem Körper verbinden
konnte. Das ist ein gutes Stichwort, mit dem Körper verbinden. Krebs ist ja irgendwie auch so etwas wahnsinnig Diffuses. Also man spürt ihn nicht. Irgendwie das Einzige, was man spürt, ist die Behandlung. Wie war das für dich?
Das ist bis zum heutigen Tag surreal, weil ich habe bis zum heutigen Tag meinen Krebs noch nie gespürt. Das sind jetzt 13 Jahre. Ich habe seit diesen 13 Jahren jährlich Rückfälle und mein Fall gilt als chronisch. Ich habe, jetzt, wenn wir das Winter aufnehmen, habe ich Metastasen in der Leber, in der Lunge. Ich spüre bis jetzt nichts oder holt's auch lange. Aber das ist sehr, sehr surreal. Das ist teilweise, denkst du, naja, ich hoffe, sie haben das Pfeil nicht verwechselt. Du denkst, wieso, ja, das ist wie schwierig zum fassen. Ich glaube, das ist das eine, was ein bisschen komisch ist oder schwierig zum verarbeiten in dieser Krankheit. Und das andere ist halt auch, es sind ja deine eigenen Zellen, die durchdrehen oder die sich nicht so verhalten, wie sie sich sollten verhalten und unkontrolliert sich proliferieren und wachsen. Und das ist auch etwas, wo, also ich habe immer Mühe gehabt mit dem War on Cancer, oder ich habe jetzt zwar vorhin schon ein Schimpfwort benutzt gegen meinen Krebs, aber ich bin eigentlich ziemlich schnell auch Prozess, in dem ich gemerkt habe, hey, aber es ist auch mein Körper. Also ich wollte nicht die Wut nähren oder gegen das sein, sondern eigentlich mehr ja, mit meinem Körper das machen und das irgendwie können annehmen. Also nicht krankend in dem Sinn sagen, willkommen, nicht krankend willkommen heißen, aber vielleicht der Heilungsprozess willkommen heißen. So könnte man es vielleicht formulieren.
Die Geschichte, deine Geschichte, die bringt irgendwie auch immer wieder ein Loslassen mit sich. Oder das ist auch das, was mir entgegenkommt, auch wenn du von deinem Leben, von deinem Erlebten erzählst. Vielleicht auch von Vorstellungen über das Leben. Und wie du erzählst, haben die letzten Jahre oder auch gerade im Moment, ganz aktuell, einfach immer wieder auch wahnsinnig taffe Zeiten mit sich gebracht. Wie gehst du in dem innen mit Trauer um?
Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt schnell überlegt, wenn in diesen 13 Jahren ich Trauer empfunden habe. Das hat wahrscheinlich immer dann stattgefunden, wenn ich gemerkt habe, irgendeine gewisse Vorstellung, wie mein Leben ablaufen sollte, nicht so eintroffen ist, wie ich das gedacht habe. Sei das jetzt auf der Gesundheitsebene oder sei das Jobebene oder Beziehungsebene. Und dann wird man schon traurig und man wird auch hässig und man wird auch, man fühlt sich irgendwie unfair behandelt und denkt, wieso ich und nicht die anderen. Und ich glaube, also was ganz wichtig ist, also wichtig, ich kann es einfach jetzt für mich sagen, wie ich damit mit umgegangen bin, ist, das nicht zu verurteilen. Oder das, es ist wirklich eine herausfordernde Situation und das löst auch herausfordernde Emotionen aus. Und das Gefühl haben, dass man da einfach aus dem FF einfach da durchschlängelt und das alles einfach ist, das ist sehr unrealistisch. Es ist einfach, ja, grosse Krisen lösen grosse Emotionen aus und die im ersten Schritt nicht wollen, wegzudrücken oder zu verurteilen. Das ist also ein bisschen der Initiative, der erste Schritt, wo man das Gefühl hat, ja, nein, es sollte mir eigentlich gut gehen. Oder wieso kriege ich es nicht auf die Reihe? Oder wieso bin ich jetzt traurig? Und ich glaube nicht, dass das immer konstruktiv ist. Ich glaube, es der Ansatz von empathisch können umzugehen, also Empathie auf sich selber anwenden. Ich finde das Konzept ganz spannend, das Konzept von der Empathie. Kann ich empathisch sein mit meiner eigenen Emotionalität? Und wenn dir das gelingt, dann bist du schon einen Schritt weiter. Dann bist du zwar traurig oder hässig, aber du bist eigentlich gleichzeitig auch bester Freund in dem hässig sein, in dem traurig sein und nicht noch irgendjemand, der dich kritisiert, dass du jetzt traurig oder hässig bist. Und bei mir ist das oft so, dass ich das der erste Schritt war, um es eigentlich konstruktiv integrieren zu können. Und manchmal ist das immer Tag passiert und manchmal immer Monat. Also auch dort, die Timeline ist nicht irgendwie so, okay, das ist der Secret Sauce und dann musst du das machen und dann bist du zwei. Also das ist jedes Mal ganz unterschiedlich. Mhm. Auch dort, glaube ich, ist Empathie gefragt, dass du halt auch merkst, okay, jetzt habe ich da einen Knopf, der geht jetzt ein bisschen länger, bis er aufgeht und einen anderen kann ich irgendwie schneller lösen. Ja. Der Ansatz von Neugier finde ich ganz spannend.
Also gewundrig bleiben.
Gewundrig bleiben. Gewundrig bleiben ist eine Superpower. Und gewundrig bleiben ist mega einfach, wenn du einen spannenden Film schaust oder irgendwie sonst etwas Unterhaltsames machst. Aber kannst auch gewundrig bleiben, wenn Scan-Results nicht gut sind. Oder wenn irgendwie etwas nicht so läuft, wenn deine Beziehung kaputt geht und dich frage, okay, spannend, was passiert jetzt da, was will mir das sagen, was brauche ich jetzt, was ist vielleicht trotzdem ganz so Schlamassel gut an dieser Situation. Also so die gewundrigen Fragen stellen und das ist am Anfang ein bisschen komisch, aber wenn du das übst, dann merkst du, hey, das hat eine mega Kraft und eine mega, wie soll ich sagen, konstruktiven Ansatz, wo irgendwie auch immer noch ehrlich ist. Also weißt, es geht ja nicht darum, hey, komm, jetzt musst du einfach positiv denken, sondern einfach, kannst einfach gewundrig bleiben. Und, aber auch annehmen, dass vielleicht in dieser Gewundrigkeit auch traurig bist. Das ist ja kein Widerspruch. Und ich glaube, es geht ein bisschen um das. Also das hat mir extrem viel geholfen, so dieses Entstigmatisieren von den Emotionen. Emotionen sind, ja, die sind einfach Teil von dem, was wir sind als Menschen. Es sind nicht gut oder schlecht, sondern sie sind einfach da. Ja.
Viele Betroffene von von Krankheiten oder von... Also viele Betroffene sagen, dass Krankheit die eigene Identität auf den Kopf stellt. So, das wollte ich eigentlich sagen. Und auch du bist irgendwie so vom Forscher zum Patient und wieder zum Forscher geworden, geblieben. Und dabei beschäftigst du dich auch viel mit der Frage, so, wie kann ich meine Geschichte umschreiben? Was meinst du damit, wenn du sagst, man kann seine Geschichte umschreiben?
Ich glaube, das Hirn ist schlussendlich, wenn du es mal so ganz auf dem Top-Level anschaust, ist eigentlich ein Geschichtenerzähler oder Geschichtenerzählerin. Also das Hirn erzählt uns die ganze Zeit irgendeine Geschichte. Das Hirn hat eigentlich keine Ahnung, was da draussen passiert. Das Hirn sitzt in einer schwarzen Kartonschachtel und weiss eigentlich nichts. Und es kommt einfach über die Sensoren irgendwelche Infos über und mit diesen Infos fängt es irgendeine Geschichte an zu bauen und die Geschichte fängt es an abgleichen mit den neuen Infos, die es überkommt und probiert eigentlich die Abweichung immer mehr zu minimieren, bis dann einfach die Annäherung nimmt. Also das ist so ein bisschen, wie das Hirn im Groben funktioniert auf dem Top-Level. Und das Spannende an dem Ganzen ist, die Geschichte, die ist eigentlich immer erfunden. Also das Hirn, also die Realität in dem Sinn gibt es nicht, oder? Das entsteht im Kopf und das entsteht dadurch, dass das Hirn dir eine Geschichte erzählt. Und jetzt ist es so, dass gewisse Geschichten, die sind heilsam und gewisse Geschichten sind nicht so heilsam. Und das Hirn hat halt leider ein bisschen die Tendenz fürs Drama und für die Angst. Und das ist halt evolutionär auch ein Vorteil gewesen früher, dass die Geschichten, die laut sind und gefährlich, die kommen mehr Aufmerksamkeit über im Hirn und dann wirst du gestresst und hast die ganze Hormontusche und fühlst dich nicht gut. Und jetzt ist wie die Frage, ja, die Geschichte, die ich mir jetzt erzähle, ist denn die wahr? Oder gibt es noch eine andere Version? Also sage ich das auf die eigene Lebensgeschichte, aber auch auf die Geschichte mit einer Krankheit oder mit einer Krise? Oder gibt es da noch eine andere Variante? Gibt es da auch Aspekte, die vielleicht positiv sind an dieser Situation oder die ich nicht sehe? Oder gibt es Sachen, die ich schon gemacht habe und es ist nicht alles schief gegangen? Und wenn du dir bewusst, und da gibt es auch Techniken dafür, wie du das kannst machen, mit einfachen Schreibübungen oder mit anderen Übungen, wenn du die Geschichte bewusst anfängst, hinterfragen und umschreiben, dann merkst du plötzlich, ist noch spannend, wenn ich mir jetzt eigentlich eine andere Geschichte erzähle oder auf etwas anderes fokussiere, dann habe ich eine andere Lebensqualität. Also ich fühle mich anders, und weil ich mich anders fühle, mache ich vielleicht, verhalte ich mich auch anders. Und das meine ich so ein bisschen mit Geschichte umschreiben, dass... Ja, es gibt im Englischen tönen die Quotes immer so cooler, aber im Englischen gibt es so einen Quote, der geht irgendwie so, change the story you tell and you will change the life you live. Also ändere Geschichte, die du dir selber erzählst und du wirst auch ein anderes Leben führen. Und ich glaube wirklich, ich glaube, das ist nicht nur ein spürst mich, fühlst mich Quote, sondern ich glaube, das ist wirklich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene ein ganz spannender Ansatz, sich immer wieder zu hinterfragen, ja, aber warte mal, ist jetzt das, was Hirn mir jetzt gerade da vor verzapft, ist das jetzt wirklich richtig oder gibt es da noch eine andere Perspektive drauf? Ja.
Also ich knüpfe eigentlich auch dort an, ich finde es mega spannend, was du vorhin gesagt hast, aber auch mit dem Gewunderung bleiben, dass auch das die so hat durchdreht, das Gewunderung bleiben auf die eigene Geschichte und auch das Gewunderung bleiben, wie ich die Geschichte kann schreiben und möchte weiterschreiben, oder? So verstehe ich dich ein
bisschen. Auf jeden Fall und das ist einfach der Übungssache, oder? Also eine der spannendsten Fragen beim Gewunderung bleiben, gerade wenn du in einer Krise bist und vielleicht auch die Leute, die jetzt das hören, die sitzen vielleicht selber gerade im Sumpf. Und das ist so ein bisschen, ich sage dem so Champions League-Frage. Und wenn ich sie jetzt, wenn ich die jetzt stelle, dann die erste Reaktion wird sein, ja, nein, das, Aber wenn du dann wirklich mal über die Frage nachdenkst, dann merkst du, es hat vielleicht doch etwas. Und so geht das folgendermaßen. Kannst du die Frage, egal was für eine Krise du gerade hast, was ist eigentlich gut an dieser Situation? Und ich meine, wenn du das fragst und du sitzt vor einem Arzt und er sagt dir, du hast jetzt noch 3 Jahre zum Leben, denkst du, ja gut, das kannst du ja jetzt nicht fragen. Und das stimmt, dass in so einer Situation ist 95% oder 99% von allem, was du jetzt gerade wahrnimmst, ist schlecht und Drama und schlimm. Aber die Frage ist, was ist denn in dem 1%? In dem 1%, der eben nicht Drama und schlimm ist, kannst du mal auf das schauen und einfach den Rest blendest einfach mal auf, kannst du in einer halben Stunde wieder drüber heulen und jetzt tust du einfach mal auf das. Und dann merkst du, okay, ich habe noch keinen Autounfall gehabt, ich bin nicht querschnittgelähmt, ich bin jetzt noch da, ich lebe in der Schweiz, okay, ich ich bin jung, ich habe 3 Jahre, ich kann jetzt vielleicht noch ganz bewusst die 3 Jahre leben und eine Bucketlist schreiben, was ich auch gemacht habe. Ich habe mein ganzes Geld durchgelassen und habe die Bucketlist abgearbeitet. Und ich kann mich hinterfragen, ja, was will ich denn wirklich im Leben noch oder nicht? Ich habe eine Nahtoderfahrung mit 32, die sonst die Leute mit 72 haben. Hey, das hat alles mega positive Aspekte. Aber klar, im Drama siehst du die nicht. Und darum die Gewunderung, das Gewunderung bleiben, das ist wie eine Übungssache. Und wenn dir das gelingt, dann merkst du plötzlich, ah, wenn ich eigentlich auf das fokussiere, dann hat das ja auch etwas Positives. Und das soll nicht das andere wollen unter den Teppich kehren. Also es geht mir nicht darum, zu sagen, das andere ist nicht mehr da. Das ist auch noch da. Das darf auch nebeneinander da sein. Aber das Problem ist, dass das Hirn nicht automatisch eben das Gewunderige kann anzapfen oder kann hervorheben, sondern das Hirn geht einfach aufs Drama. Und dann hast du nur noch Drama. Und ich meine, das wissen wir alle, wie sich das anfühlt. Und das ist nicht besonders cool.
Das klingt wahnsinnig logisch. Wieso
das sagst. Das klingt wahnsinnig einfach, gell?
Das klingt wahnsinnig einfach. Wie hast du das dort erlebt, wo du so richtig im Sumpf bist? Also hast du gesagt, auch dort, wo der Krebs wieder zurückgekommen ist, das war ein Moment, wo die Richtung hat überrollt. Es ist so ein Zerriss, oder? Auf der einen Seite weisst du, wie das Hirn funktioniert, weisst du, was dir eigentlich gut tun würde. Und auf der anderen Seite ist 99% einfach ein Scheiß. Wie hast du das erlebt in dieser Situation?
Ja, also ich habe das in dieser Situation vor allem als ich habe mich hintergangen gefühlt oder irgendwie so ein bisschen verarscht von meinem eigenen Körper. Das ist so das Gefühl gewesen, ganz stark im Vordergrund. Ich habe ja alles richtig gemacht, oder? Ich habe so gesund gelebt wie niemand von meinen Kollegen, die sind Party machen und saufen und Zeug, oder? Und ich habe mich so ein bisschen wie im Stich gelassen gefühlt und durch das auch so ein Resentiment gehabt, einfach so, ja, mich betrogen gefühlt. Und ich meine, wenn wir damals das Interview geführt hätten, dann hätte ich dir nicht so schlaue Sachen gesagt, wenn ich das jetzt mache. Oder? Das ist halt auch der Punkt. Das ist, damals bin ich im Sumpf gewesen, ich habe nicht gewusst, wie weiter, ich habe keine Energie gehabt, ich habe so klassische depressive Phase gehabt und ich habe mich dann auch nicht alleine aus dem rauslüpfen. Ich habe eine Hilfe gebraucht und bin in psychoonkologische Beratung und habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann nach Wochen und Monaten und lustigerweise dann durch eigentlich einen Marathon, den wir angefangen haben, trainieren und machen, durchs Rennen bin ich dann wieder in einen Flow hineingekommen. Und ich habe dann irgendwann vergessen, wir sind auf New York gegangen, ich und mein Bruder, und ich habe meine Antidepressiven vergessen und das war so ein symbolischer Akt gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und dort, in dem Moment, hätte ich jetzt nicht so gesagt, ja, du musst einfach neugierig bleiben und so. Aber ich glaube, wenn ich damals mir von heute zugelassen hätte, dann hätte ich gefunden, ja, es wäre wahrscheinlich noch spannend. Ob mir das gelungen wäre, das weiß ich nicht. Also, das muss man schon auch sehen. Das Ganze ist wie eine Übungssache. Und man muss nicht das Gefühl haben, wenn man jetzt jemanden nimmt wie ich, der 13 Jahre schon eigentlich im 3-Monats-Takt in der Röhre ist und einen Control-Scan hat und alle 3 Monate sich mit dieser Frage auseinandersetzen und dieser Stressreaktion und so. Das ist extrem viel Training, also extrem viel Übung. Und wenn man dann da sieht, ja, Martin fällt das so leicht und der redet so leicht darüber, das ist halt auch viel, viel Üben. Und wenn man da noch ein bisschen weiter am Anfang ist von der Reise, wenn man sich nicht entmutigen, sondern das ist einfach eine Übungssache. Es braucht einfach auch Zeit und ich glaube, die Zeit darf man sich und muss man sich auch geben. Das ist ganz wichtig. Also auch wenn du mich fragst, am Anfang ist das für mich auch nicht so einfach der Ring gefallen.
Du hast für dich den Sport dort entdeckt, der dich auch durchgetragen oder wiederbelebt, vielleicht kann man es auch so sagen. Was hat das mit dir gemacht?
Das war für mich ein extremes Ventil gewesen, aber auch wie eine Quelle zu einer Lebensfreude, zum sich lebendig fühlen. Vielleicht das, was ich andere, ich weiß auch nicht, bei falschem Springen oder die anderen Peak Experiences holen, das habe ich im Sport gehabt. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt meinen Körper nie so als Limit pusht, dass ich jetzt so auf dem Felgen war, dass ich nicht mehr laufen konnte oder so. Sondern ich hatte immer auch ein gutes Körpergefühl. Es ist mir nie um Performance gegangen, sondern einfach um mich zu spüren, um das Leben zu spüren. Es ist so, ja, eine Verbundenheit zu spüren. Und dann vor allem auch immer rennen. Ich habe dann nach dem Triathlon mehr angefangen zu rennen und Marathon und dann auch längere Distanzen gerannt, Ultramarathon. Und spannend gefunden, dass nach diesen Rennen ich weniger Muskelkater hatte als nach dem ersten Marathon. Also auch einen weicheren und vielleicht auch wieder einen empathischeren Zugang gefunden zu meinem Körper. Und für mich ist auch bis heute, dass ich mache heute nicht mehr so viel Sport wie damals. Ich tue heute vor allem viel schwimmen oder jetzt mehr ein bisschen wandern oder so ein bisschen einfachere Sachen. Die Verbundenheit ist einfach etwas, der Körper, also die Körperverbundenheit finde ich ganz, ganz wichtig. Oder für mich ist es wichtig, dass ich meinen Körper kann spüren kann. Und ja, das denke ich, ist auch eine Ressource, die ich entdeckt habe in all diesen Jahren. Und einfach den Weg gefunden habe. Ich meine, es muss jetzt nicht Sport sein, für andere ist es vielleicht etwas anderes. Für mich war es jetzt der Sport gewesen, ja.
Wenn du heute zurückschaust, was wärst du froh gewesen, wenn du das schon vor 13 Jahren hättest gewusst?
Nicht, dass ich noch 13 Jahre lebe. Aber vielleicht ist es auch gut gewesen, habe ich es nicht gewusst. Hat in dem Sinn mehr Struggle und mehr Worries, also sagt man, Sorgen mir gemacht. Was hätte mir gut da? Hey, ich glaube, was mir gut da hat, dass ich entdeckt hätte, wie wertvoll das ist, wenn du mutig aufs Leben zugehst. Also ich schreibe das auch in meinem Buch. Ich habe lange gedacht, es braucht, was habe ich geschrieben, Zeit, Geld und Mut, um deine Träume zu erreichen. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu merken, es ist vor allem Mut, wo dir hilft, mutig zu sein, sich etwas zu trauen. Und in dem Sinne ist es auch gut gewesen, habe ich nicht gewusst, dass ich 13 Jahre leben will. Es hat mich immer wieder dazu animiert, zum mutig zu sein, weil ich wie gesagt habe, hey, look, ich weiss nicht, ob ich nächstes Jahr noch da bin. Und die konstante Betreuung hat auch etwas extrem Befreiendes, weil ich dann einfach Entscheidungen getroffen habe, die einfacher gewesen sind. Und also das schon ein bisschen früher zu lernen, dass mutig sein etwas lohnenswert ist. Und das Lethargische eigentlich etwas risikobehaftet. Also man hat immer, das fällt mir auf, wenn ich mit meinen Freunden rede, die vielleicht nicht so dramatische Gesundheitssituationen haben wie ich, da sagen sie immer, ja, es ist noch spannend, was du machst. Und manchmal beklagen sie sich, sie sind im Hamsterrad oder kommen nicht raus. Und das hat halt auch etwas sehr risikobehaftet. Und das merkst du halt nicht, weil ja, es ist halt immer gut und irgendwann hast du ja dann Zeit, um das zu machen, was du wirklich machen willst. Und das habe ich halt nicht gehabt. Ich habe nicht gewusst, ob ich in 2 Jahren noch das machen kann, was ich will machen. Und darum habe ich es jetzt gemacht. Und das finde ich extrem cool. Also, wenn man das könnte zurücknehmen, gerade am alten Martin, am jungen Martin am Anfang könnte einpflanzen und sagen, hey, einfach mutig, einfach sich getrauen und ausprobieren. Das fände ich lässig, ja.
Was macht das mit dir? Wenn du mutige Entscheidungen triffst, wenn du mutig bist im Alltag?
Ja, das ist wie, es ist nicht ein binäres Ding, oder? Es ist so, am Anfang hast du Angst, bevor du es machst, oder? Also, du brauchst ja die Angst, zu mutig zu sein, sonst könntest du den Mut gar nicht ausprobieren. Also bevor du es machst, ist es so, und das ist so aufwühlend und unangenehm, und nachher, wenn du es machst, dann ist meistens vielleicht noch so, ja, vielleicht jetzt noch eine Unsicherheit, aber ziemlich schnell merkst du dann so, ah, oh, wow, cool, habe ich mich jetzt endlich getraut. Und da gibt es auch oft eine Erleichterung und eine Freude und ich sage jetzt mal einen positiven Stolz, also einen ehrlichen Stolz, also ein authentisches so sagen, ah, mal, ist jetzt cool, habe ich das gemacht. Und lustigerweise, das fällt mir auch auf in meinen Workshops oder wenn ich mit Leuten zusammen arbeite, dass nachher sagt man, und das fällt auch bei mir selber auf, merkst du, hey, so schlimm ist es gar nicht gewesen, wie ich eigentlich gedacht habe. Und dann sind wir wieder bei der Geschichte im Kopf. Oder? Die Geschichte im Kopf ist oft viel, viel grösser und viel dramatischer. Und nachher, wenn du es endlich mal machst, merkst du, wieso habe ich eigentlich so lange gewartet? Also das ist immer wieder faszinierend und das kann man auch selber ausprobieren. Oder wenn man es vielleicht auch schon selber beobachtet. Dass immer lang, ja, soll ich oder soll ich nicht, und dann machen wir es, und dann, ah ja, ist ja gar nicht so schlimm gewesen.
Was hast du über dich selber gelernt? In deiner Geschichte, in diesen Jahren, wo du jetzt auch mit dieser Krankheit am Ringen bist?
Ja, wie lange haben wir noch Zeit? Im Podcast. Ich habe ganz viel gelernt. ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass man authentisch bleiben darf und nicht das Gefühl muss haben, nur weil man rechts oder links jemanden sieht, der es so macht, dass man jetzt der Superman oder Superhero sein muss. Und ich hatte die Phase vielleicht ein bisschen am Anfang von meiner Geschichte, so die Triathlon-Geschichte, oder die ist halt von außen so aufgenommen worden, von innen habe ich sie eigentlich nie so gefühlt, aber es braucht viel mehr Mut und viel mehr Stärke jetzt in dem Sinn, zum Schwäche können zeigen und sagen, hey, ich hatte auch dunkle Phasen gehabt und das ist mir auch nicht gut gegangen. Und das hat aber gleichzeitig auch wieder etwas sehr Nährens oder Befreiens, wenn man das aussprechen darf und ja, wie auch sagen, dazu stehen und sagen, das ist ein Teil von meiner Geschichte. Und ich glaube, das hoffe ich auch, dass das vielleicht andere auch inspiriert, um zu merken, hey, man darf oder das authentisch bleiben. Das ist, finde ich, so wichtig, gerade in dem, ich sage jetzt mal, amerikanisierten Internet, wo alles immer so positiv und optimize yourself. Und das geht mir manchmal ein bisschen gegen den Strich, weil ich glaube, ja, wir Menschen, wir sind keine Maschine und wir sind einfach Menschen und gehört das ganze Programm dazu. Das finde ich einfach so wichtig, ja, dass man das auch leben und sein darf und dass das Platz haben darf.
Mhm. Mhm. Oh, das ist so wahnsinnig vielschichtig. Auch. Ja. Martin, du hast mir deine Geschichte erzählt, wie du den Krebs hast überlebt. Man muss sagen, immer und immer wieder. Im Wissen, es ist ein Auf und Ab bis heute. Du bist aber auch Neurowissenschaftler, wir haben es davon gehabt, beschäftigst dich damit, wie unser Hirn tickt. Und ich würde gerne in diesem letzten Teil noch ein bisschen mehr dort eintauchen. Was passiert eigentlich im Hirn bei einer Krise, so einer Krise, wie du sie im Extrem hast erlebt?
Es passiert natürlich ganz viel, aber wenn man es mal so ein bisschen einfach zusammenfasst, dann wird sicher mal dein Angstzentrum wird sehr alarmiert. Also, das sind so die alten subkortikalen Strukturen. Du musst dir vorstellen, das Hirn ist so aufgebaut wie eine Zwiebelschale. Du hast so Schichten, oder? Und die Schichten innen drauf von der Zwiebel, die sind älter, evolutionär. Und oben der Velohelm, so der Kortex, das ist eigentlich so das neueste Feature, das wir haben in unserem Hirn. Und die Emotionen und die Angst, die sitzt dort ganz weit unten. Das ist so eine von den ersten Schaltkreisen gewesen, wo Tiere und, sag jetzt mal, auch die primitiven Tiere aufgenommen, weil es halt einfach ein Vorteil war. Also wenn du eine Krise hast, dann wird das einfach das Angstzentrum, die Amygdala, die wird einfach hyperaktiv.
Als Schutz auch, oder?
Ja, das geht dann, oder? Du hast so eine Hormontusche, sage ich manchmal, oder? Der ganze Körper wird alarmiert, Stressreaktion, und dann hast du so den klassischen Fight or Flight or Freeze Response. Also Kampf oder Flucht oder einfach du bleibst da und bist im Schock. Und das ist ein absolute evolutionäre, wie soll ich sagen, ein super Programm gewesen, oder? Weil das hast du früher im Dschungel gebraucht, zum Wegrennen von den Tigern und was auch immer. Und das ist jetzt halt einfach ein Schaltkreis, den wir immer noch haben. Und wenn dir halt jemand im weißen Kittel sagt, sie haben Pankreaskrebs, dann macht es Bang und das Ding geht halt auch wieder los. Und dann hast du wie eine riesen Stressreaktion, die einfach überschüttet wird. Das ist immer so ein bisschen basic. Und das Problem an dem Ganzen ist, jetzt jedes Mal, wenn du mit deinem Gedanken, mit deiner Geschichte sozusagen wieder dort anfokussierst, dann stimulierst du es wieder. Und darum habe ich auch vorhin gesagt, so dass ich überlege, ist die Geschichte jetzt heilsam oder ist sie nicht so heilsam, ist so wichtig, weil wenn du die ganze Zeit in dieser Geschichte und das habe ich auch gemacht. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das ist menschlich. Aber wenn es dir mal gelingt, weg von dieser Geschichte, kannst du die Angstreaktion, die Amygdala, Stressresponse, kannst du entspannen. Und in dem Sinn, das ist halt leider das Immunsystem unterstützen, oder? Das ist ein bisschen der hinten raus. Stress ist kein guter Partner für dein Immunsystem. Und das ist natürlich nicht immer einfach, wenn du in so einer Situation bist, weil du bist gestresst und dann merkst, oh, ich sollte aber nicht gestresst sein wegen meinem Immunsystem. Und dann musst du halt auch ein bisschen schauen, dass du dich da nicht zu fest irgendwie unter Druck setzt. Ja, also das ist mal so einmal eins, was so ein bisschen im Hirn passiert. Da gibt es natürlich noch ganz viele feinere Mechanismen oder langfristige Veränderungen oder dramatische Sachen, die sich manifestieren können, wenn du so etwas durchlebst.
Du hast vorhin gesagt, oder schon von diesem grossen Graben auch geredet, von zwischen Wissen und Handeln. Also man weiss etwas, was einem gut tun würde. Und ich möchte etwas machen und gleich liegen dort manchmal so Welten. Also wir wissen zum Beispiel, was uns gut tut, irgendwie mehr Bewegung, gesünder essen, vielleicht einen Job wechseln, weniger Screentime. Und doch tun wir häufig das Gegenteil. Warum macht unser Hirn nicht immer das, was wir wollen?
Ja, das hat verschiedene Gründe, aber das ist eine gute Frage. Ich denke, vielleicht sollen wir mal zwei rausschälen. Bei vielen Sachen, wo man wissen, was man machen sollte, und wir machen es nicht, versteckt sich auch irgendwo eine gewisse Angst. Also wir machen eigentlich das, also das, was wir immer machen, ist meistens cool und lässig und unterhaltsam. Das fällt uns relativ leicht. Aber Sachen, wo uns Eindruck machen, sei das ein Job künden oder ein schwieriges Gespräch führen oder irgendwie Sachen, wo man wüsste, hey, die sollte man schon lange angeben, die machen uns ein bisschen Angst oder wir drücken uns davor, weil wir das Gefühl haben, etwas anderes wäre bequemer. Jetzt, es gibt wie verschiedene Tricks, wie du das kannst angehen. Oder vielleicht noch, bevor ich auf das eingehe, etwas anderes, wieso wir nicht das machen, was wir eigentlich gerne machen, ist, wir leben in einer Welt, die unglaublichen Einfluss hat auf was wir fühlen und denken und machen. Und die ist so designt, dass eben genau die Mechanismen angesteuert werden, die unterhalten und manchmal auch nicht so konstruktiv sind. Also wenn du mit einem hungrigen Äffli in die Gop reinläufst, dann das ist keine gute Idee. Und wir sind halt nicht viel anders programmiert als ein hungriges Äffli. Und ich sage immer, unser Hirn ist nicht gemacht für Instagram oder TikTok. Also viele Sachen, wie wir uns verhalten oder was wir machen, hat einfach auch mit dem Design von unserer Welt zu tun. Dass wir die ganze Zeit am Screen sind, dass wir einen Überfluss haben an Konsumgütern, dass wir ganz viel Ablenkung haben und aufgrund irgendwie Gewohnheiten uns aneignen, die nicht so hilfreich sind. Und das merkst du sehr schnell, wenn du mit deinem System in einen anderen Ort gehst. Sagen wir mal, du gehst in ein Kurhotel oder du hast dein Telefon abstellen und plötzlich jetzt gesundes Essen und da jetzt lässige neue Mountainbikes vor der Tür. Und plötzlich ist die Welt so designt, dass es plötzlich viel einfacher fällt, um dich anders zu verhalten. Also das wird, glaube ich, noch extrem unterschätzt, wie die Äußerlichkeiten einen Einfluss haben, was wir eigentlich machen oder nicht. Das kannst du mal überlegen. Oder? Man kann sich überlegen, ja, wie könnte ich meine Welt anders gestalten, dass ich es am Hirn einfach mache, dass es vielleicht nicht verführt wird in dem Sinn. Und das Zweite, wenn ich zurückkomme, eben zu wieso machen wir nicht, was wir eigentlich wissen, dass wir machen sollten. Mit der Angst, dann sind wir wieder beim Mut, oder? Und beim Vertrauen und bei der Neugier, neugierig bleiben und ins Vertrauen hineingehen und dann durch diese zwei Mechanismen vielleicht den Mut können fördern, zum etwas machen. Und ja, schlussendlich machen musst du es selber. Das kann dir leider niemand abnehmen. Wie sagt man so schön? Das Leben ist ein Velo, aber trampeln musst du selber. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Irgendwann musst du halt einfach auch begreifen, ja, du musst es machen und du musst in dem Sinne mal ein kleines Schrittchen machen. Und das ist auch möglich. Einer von meinen Lebenszitaten oder Quotes, die ich gerne verwende, ist «Go easy, but go». Also du musst nicht einen Marathon rennen, du musst nicht irgendwie, weiss auch nicht, was machen. Aber der kleine Schritt, also mach den kleinen Schritt, aber machen. Und das Lustige ist eben, und das kannst du auch mal so heim ausprobieren, sobald du dann ins Machen reinkommst, ist es eigentlich cool. Da sind wir wieder beim Mut und bei den Entscheidungen. Also das ist auch beim Machen so. Also, Motivation ist ein Resultat vom Machen und nicht umgekehrt. Das ist nicht so, dass Motivation zu der Handlung führt, sondern die Handlung führt dazu, dass du motivierter bist. Und wenn du willst, weiß ich nicht, deine Wohnung putzen, dann stell mal den Timer und sagst, ich putze jetzt einfach 10 Minuten. Und ich mache Wett nach 10 Minuten, sagst du, ja, jetzt bin ich gerade da, jetzt mache ich da noch fertig. Das ist eine ganz, ganz interessante Beobachtung. Das kannst du mal ausprobieren mit anderen Aufgaben, die du nicht gerne machst. Also, du kannst das Hirn so ein bisschen austricksen, wenn du eben weißt, wie es funktioniert. Und darum, glaube ich, ist beides wichtig. Du musst Wissen haben über das Hirn, aber du musst auch praktische Ideen haben, wie du das kannst anwenden und von dem Wissen eigentlich auch etwas Konstruktives ableiten.
Hey, und üben, oder? So wie...
Üben.
Wenn ich das von dir höre.
Aha. Ja, es ist... ich erzähle übrigens einen Witz in meinen Vorträgen. Das ist so... Das ist mal ein norwegischer Skifahrer, ist nach dem Skirennen so interviewt worden und von einem Journey, der so ein bisschen arrogant so sagt, ja, eben, es ist noch spannend, wie viel Glück er heute wieder hatte. Und dann sagt der Norweger in seiner norwegischen trockenen Art, sagt, ja, es ist wirklich sehr spannend. Je mehr, dass er übe, desto mehr Glück hat er.
Grossartig.
Je mehr, dass er trainiere, desto mehr Glück hat er. Und das ist genau das Gleiche mit dem. Oder je mehr du übst, desto geringer wird es, desto automatischer wird es. Und das ist die Good News und die Bad News gleichzeitig. Also die Good News, weil du kannst es lernen, aber die Bad News ist, es gibt keinen Shortcut. Es ist einfach üben. Ja.
Es ist mega spannend, Martin. Ja, jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir so eine Frage durch den Kopf, wo ich mir so überlege, weißt du, an was liegt es, dass die Leute ihren Weg gehen, trotz widrigsten Umstände, während dann, dass sich andere irgendwie, weiss nicht, wie ich das so nenne, für ihre, weißt, im Leben oder im Selbstmitleid oder, also ohne das wollen, klein zu reden, aber es ist so krass unterschiedlich, auch wie man mit Situationen umgehen kann. Wie viel ist einfach irgendwie in uns angelegt, in unserem Hirn angelegt und wie viel können wir das auch gestalten?
Das ist eine spannende Frage und ich weiss jetzt nicht, ob es da eine Antwort gibt, um das zu sagen, es ist wegen dem oder wegen diesem. Was ich vielleicht würde dazu sagen, ist, Selbstmitleid an und für sich ist nicht schlecht. Und ich glaube, man darf das auch mal haben. Und ich glaube, es ist auch mal menschlich. Und da gibt es aber, wie du richtig beobachtest, gibt es Leute, die haben das vielleicht ein paar Tage und andere haben es ein paar Jahre oder ein Leben lang. Was ich halt glaube, ist, egal wie lange du schon Selbstmitleid hast oder wo du steckst, du hast in jedem Moment immer die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt passt das und fertig. Und jetzt probiere ich mal etwas Neues. Und die Entscheidungsfindung, oder die ist halt bei jedem Einzelnen schlussendlich. Und ich glaube, das ist das Schöne und aber auch das Herausfordernde. Und auch, aber es ist nicht so, dass wenn du eine Zeit lang schon im Sumpf gesessen bist und dich bemitleidest, dass du das nicht kannst sagen. Das ist aber das Coole an dieser Idee. Also du kannst in jedem Moment sagen, okay, und jetzt ist aber gut. Und das finde ich irgendwie, hat auch wieder so etwas Schönes, weil es ist wie ein Tennismatch. Es ist einfach der erste nach dem letzten Böller ist vorbei. Es ist nicht ein Fußballmatch. Oder Fußball, wenn 7-0 in der 91. Minute, dann ist es eigentlich gelaufen. Aber im Tennis ist es nicht so. Im Tennis ist, bis der Matchball gespielt ist, hast du noch die Möglichkeit zu sagen, und jetzt. Und das finde ich eigentlich so cool an dem Ganzen. Und das ist auch das, was einer von meinen Vorbildern, der Role Models immer gesagt hat, er lebt leider nicht mehr, der Viktor Frankl, der gesagt hat, die letzte von der menschlichen Freiheit ist die Einstellung zu einer Situation oder zu den Dingen. Und die Freiheit, dass du in jedem Moment kannst sagen, so, aber jetzt stelle ich mich anders dazu ein und jetzt will ich es mal anders angehen, das finde ich auch etwas extrem, ja, du siehst es in meinem Gesicht, was du, das ist etwas Befreiendes, also dass du das einfach kannst, ja, dass das möglich ist.
Wir sehen uns da im Videocall und hinter dir hat es ein Bild mit dem Wort Mindset. Also die Einstellung macht so viel aus, wie dass wir unseren nächsten Schritt gestalten.
Ja, und ich meine, du hast jetzt das Bild angesprochen. Das Bild, wenn du es genau anschaust, das hat das Wort Mindset 11-mal geschrieben. Am Anfang ist es richtig geschrieben und nachher ist es verkehrt geschrieben. Das ist aus dem Doc-Film, wo ich die Umkehrbrille angehabe, wo ich nachher jeden Tag mit dieser Umkehrbrille... Also, für die, die das nicht kennen, ich habe eine Brille angelegt, dann siehst du die ganze Welt auf dem Kopf. Ich habe das 10 Tage lang angehabt, die Brille, bei einem Selbstexperiment mit dem Technorama. Und ich habe jeden Tag das Wort Mindset geschrieben. Und du siehst, wie langsam das Wort Mindset immer schöner, ich konnte schreiben auf dem Kopf. Mhm. Und das bringt mich auch wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das Mindset ist nicht fix. das Mindset, das ist veränderbar. Das ist, du kannst dein Mindset immer neu ausrichten. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und klar, wenn du 10 Jahre lang immer das Gleiche gedacht hast und die gleiche Einstellung hast, dann hast du eine gewisse Autobahn. Und dann ist es natürlich schwieriger, um die zu verändern, aber es ist nicht unmöglich. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Schöne am Hirn. Das Hirn ist keine Hardware, das Hirn ist ein Lifeware. Also die lebt, das Hirn ist viel mehr wie eine Pflanze und du musst Wasser geben und dann wächst es langsam. Es ist nicht schnell einen neuen Code schreiben und dann hast du einen Hack und dann funktioniert das Hirn anders. So funktioniert das Hirn nicht. Und es ist wirklich wie eine Pflanze und auch das Mindset ist in dem Sinn wie ein Blättchen oder eine Blume blüht an dieser Pflanze. Und das braucht halt auch vielleicht ein bisschen Zeit. Aber es ist möglich. Und das, glaube ich, das ist schön und Faszination für die Biologie in dem Sinn, dass es eben auch möglich ist. Ja.
Martin, wir kommen langsam zum Ende von unserem Gespräch. Und jetzt sind es mir natürlich noch Wunder, wie geht es dir heute?
So weit, so gut, danke. Also wie immer, ich habe meine Krankheit bis jetzt noch nie gespürt. Ich nehme es von dem her von Scan zu Scan und in der Zwischenzeit habe ich einfach, wie soll ich das sagen, eine grosse Dankbarkeit, dass ich noch da bin und dass ich eine Tätigkeit gefunden habe, die mich mit so viel Sinn erfüllt und die mir erlaubt, auch mein Leben zu bestreiten. Und ja, bin in dem Sinne auch an einem sehr dankbaren Ort angekommen, jetzt in meiner Lebensgeschichte, muss ich sagen.
Ihr lebt irgendwie in dem Innen auch als Visionär, also als Vorwärtsdenker und Macher von dem nächsten Schritt. Von was träumst du heute? Was wünschst du dir noch für das, was noch kommt?
Hey, das ist so eine gute Frage, weil ich bin letzte vor etwa 6 Monaten oder 7 Monaten haben wir eine ziemlich kritische Phase gehabt, medizinisch, und dann habe ich gedacht, so, jetzt schreibe ich nochmal eine Bucketlist, und dann ist lustigerweise nicht so viel gekommen. Und dann am Anfang bin ich so ein bisschen verwirrt gewesen. Und dann habe ich plötzlich wie gemerkt, es ist aber irgendwie auch noch schön, dass ich nicht mehr, wie soll ich das sagen, klar möchte ich noch ganz lange auf dem schönen Planet können sein, aber ich habe auch viel gelebt und ich habe viel gesehen, ich habe viel reisen, ich habe viele Menschen kennenlernen und schöne Bekanntschaften machen und in dem Sinn auch in ein reiches Leben gehabt. Und klar wünscht man sich immer noch Sachen. Ich meine, der grösste Wunsch ist natürlich, dass sich irgendwann vielleicht die Situation im Körper normalisiert oder entspannt. Das ist völlig klar. Das ist natürlich in meiner Situation wie immer omnipräsent und abgesehen von dort. Wie soll ich sagen, habe ich das Gefühl, ist eigentlich, was noch kommen darf, ist ein Geschenk. Und gibt es jetzt nicht irgendwie so, ja, ich muss noch das oder das. Vielleicht noch in die Antarktis segeln, das wäre noch so, so ein Adventure-Wunsch, weil ich mir halt einfach, ich glaube, das ist ein Ort, wo einfach nochmal ganz, ganz anders ist. Also ich stelle mir das halt so ein bisschen vor wie auf dem Mond, aber bist halt noch auf der Welt. Und, aber auch wenn das jetzt nicht klappt, ist nicht das Ende der Welt, aber das ist so ein Bubentraum vielleicht noch.
Martin, mich interessiert es, wie Menschen so ticken und was uns zu dem macht, wo wir heute sind. Und ich gehe dabei wahnsinnig gerne dem nach, wo wir auch voneinander lernen können, weil wir das Leben und die Welt irgendwie auch so unterschiedlich wahrnehmen. Und darum nimmt es mich zum Schluss noch Wunder, was dir durch den Kopf geht, wenn ich das so sage. Wie hat dich deine Geschichte geprägt? Was hast du heute für einen Blick auf die Welt, aber auch auf dein Leben?
Ich glaube, ich bin ruhiger geworden, im Vergleich vielleicht zu 10, 15 oder vor 20 Jahren. Und die Geschichte, und auch wenn ich das immer wieder ein bisschen vergesse, aber die Geschichte ist in dem Sinne auch immer wieder so ein Filter zum Innehalten und sagen, hey, es ist nicht selbstverständlich. Und das hat eine extrem schöne Bereicherung fürs Leben. Wenn du einfach weißt, es ist nicht selbstverständlich, dass ich da sein darf. Aber auch andere, weißt du, so ganz normale Sachen, dass ich aufs WC kann und dass das funktioniert. Oder? Das klingt jetzt blöd, aber nach jeder grossen Ops ist das ein Halleluja-Moment, wenn du das erste Mal wieder kannst und du weißt, oh wow, alles dort unten funktioniert. Jedes Organ ist wieder am richtigen Ort. Und dann geht es irgendwie einen Monat und dann vergesse ich das wieder und dann bin ich in meinen E-Mails und in meiner Arbeit und so. Und dann Ich glaube, wenn du mich fragst, wie hat sich das verändert, ist halt durch die Omnipräsenz von der Endlichkeit, ist, denke ich, der Moment ist sehr viel wertvoller geworden. Und ich lebe das sehr viel bewusster. Und ich bin jetzt gerade zurückgekommen von einer Woche wandern mit meinem Bruder in Schottland, wo wir noch 2, 7 Tage im Gatshaus waren. Und ja, ich weiss nicht, ob wir zwei das gemacht hätten oder die Verbindung bekommen hätten ohne meine Geschichte. Und das ist halt schon extrem schön. Und ja, etwas sehr, sehr Bereicherndes.
Hey Martin, ich nehme für mich irgendwie so viele Sachen mit von dem, was du erzählst aus deinem Leben.
Schön, das freut mich.
Das Vorderste ist mir, dass sich ein kleiner Schritt häufig besser anfühlt als 1000 Gedanken über den Nächsten. Und dass eben genau auch dieser kleine Schritt manchmal der Anfang kann sein von etwas ganz Grossem. Oder kurz zusammengefasst, weniger darüber nachdenken, einfach machen und beobachten, was passiert. Handeln braucht zwar Energie, aber es gibt auch Energie. Ich glaube, das ist jetzt immer wieder auch durchgekommen von dem, was du von deiner Geschichte erzählst. Oder eben ganz einfach in deinen Worten, go easy, but go.
Ja.
Hey Martin, ich finde es wunderschön, dass du lebst, dass du hast überlebt.
Danke, ich auch.
Willst du leben? Merci vielmals für das Teilen von deiner Geschichte und von dem, wie unser Hirn so tickt. Danke Martin, schön bist du da gewesen.
Danke vielmals, es war eine Freude mit dir über das zu reden und ich habe es sehr, sehr geschätzt, da ein bisschen die verschiedenen Tiefen von meiner Geschichte abtauchen und wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Podcast. Danke.
Danke Martin. Und merci dir, wo du uns hast zugelassen. Ganz zum Schluss habe ich dir noch einen Tipp. Der Martin hat ja am Anfang von dieser Folge erzählt, dass er dann zumal vor 13 Jahren als erstes seine Krankheit hat gegoogelt und kaum Überlebensgeschichten hat gefunden von Leuten, die eben den Krebs überlebt haben. Darum hat er ein Online-Projekt mitgegründet, das das ändern will und hat geändert. Das heisst «My Survival Story». Das sind Lebensgeschichten von KrebspatientInnen und Überlebenden. Ich bin diese Tage ein bisschen schnäugen und ich finde es wahnsinnig inspirierend und auch berührend, was die Leute von ihrem Leben erzählen. Die Plattform dokumentiert und teilt Krebs-Überlebensgeschichten auf der ganzen Welt. Und so wird sichtbar, wie Menschen mit der Erkrankung umgehen, welche Strategien und Wege dass sie im Alltag finden. Entweder kannst du es googlen, «My Survival Story» und wir packen dir den Direktlink hier in die Shownotes. Das ist «Shit wie weiter», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst und bis gleich.